Wie erhalte ich die Gewissheit auf ewiges Leben? Angenommen, du stirbst heute Nacht. Hast du jetzt die Gewissheit, dass du ewiges Leben bekommst? Da gibt es ein großes Problem. Das ist das sogenannte Sündenproblem. Sünde trennt. Am Anfang gab es keine Trennung zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch durfte persönliche Zwiesprache mit Gott pflegen. Er konnte seinem Schöpfer in die Augen schauen. Und er hatte ein großes Vorrecht, ihm viele Fragen zu stellen. Und sie hatten Zwiegespräche. Wir wissen nicht, wie lange dieser paradiesische Zustand gewesen ist, den Adam und Eva erleben durften. Aber dann kam der Zeitpunkt, und sie waren gewarnt worden, dass sie Gott einmal ungehorsam wurden. Sie dachten vielleicht, es ist nur eine Kleinigkeit, aber Gott kann auch Kleinigkeiten nicht übersehen. Und dieses Vertrauensverhältnis wurde gestört zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen. Tat sich ein Abgrund auf. Seit dieser Zeit leben alle Menschen in der Gottesferne, getrennt von Gott. Wir wurden auf Gott hin erschaffen und haben uns von ihm getrennt. Uns zieht es gar nicht nach ihm. Wir hatten schon gehört und festgestellt, dass man sehr schnell feststellen kann, was Sünde ist. Zunächst eine biblische Aussage, Jesaja Kapitel 59, Vers 1 und 2. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Alles Trennende ist Sünde. Ob es nun Selbstsucht ist, das trennt mich ja vom anderen, das trennt mich von Gott. Ob es Hass und Ärger ist, Diebstahl, Ehebruch, Lüge, Minderwertigkeitskomplexe. Wir müssen uns die Frage stellen, verbindet es Menschenherzen oder schafft es Trennung? Wenn es Trennung schafft, ist es Sünde. Nun, die Situation, in der wir uns befinden, ist nicht ganz so rosig, wie man das vielleicht meinen könnte. Sie wird in der Bibel beschrieben, Römer 3, Vers 10, da ist keiner, der gerecht sei, auch nicht einer. Vers 12, sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig geworden, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Vers 23, es ist hier kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder, und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Meine Sünde hat mich vom Lebensspender getrennt, das ist die Ausgangsposition. Wir könnten das einmal vergleichen mit einem hervorragenden, weltberühmten Orchester. Die Dirigenten bewundere ich. Die haben ein so feines und scharfes Gehör, dass sie sofort feststellen können, ob irgendeiner der vielen Künstler verkehrt spielt, einen falschen Ton spielt. Selbst wenn der Spieler des falschen Tones beliebt ist, selbst wenn er mit dem Dirigenten persönlich befreundet ist, kann der Dirigent den Misston im Orchester nicht dulden. Durch die Sünde kam der Misston in die Schöpfung Gottes. Und Gott kann das nicht dulden. Wir befinden uns in einer ausgesprochenen Hilflosigkeit. Wir können uns da selbst nicht retten. Wir könnten uns mit Bergleuten vergleichen, die unter Tage eingeschlossen wurden und die von sich aus nichts zu ihrer Rettung beitragen können, als auf Rettung zu warten. Und wenn es nicht zu tief ist, dann kann man eine Bohrung ansetzen, wie das vor einigen Jahren der Fall gewesen ist, als man zwischen Hannover und Braunschweig in Lengede einige Bergleute, die durch ein Wasser Einbruch unter Tage eingeschlossen worden waren, retten konnte. Die Rettung kam von oben. Sünde ist nicht harmlos. Sünde ist ein Majestätsverbrechen. Und jedes Verbrechen wird bestraft, so auch die Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber ich freue mich, da wäre ja alles aussichtslos, dass es weiter heißt, Gottes Gabe aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Nun gibt es ein Problem, wenn wir das einmal menschlich ausdrücken wollen, das Problem, vor dem Gott steht. Gott wird uns geschildert als ein Gott der Liebe, der bereit ist, Sündenvergehen zu vergeben. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wird uns gesagt, dass Gott gerecht ist und dass Sünde in jedem Fall bestraft wird. Wie können wir nun Liebe und Vergebung auf der einen Seite und gerechte Strafe auf der anderen Seite auf einen Nenner bringen? Stellen wir uns vor, da wurde ein Autofahrer wegen zu schnellen Fahrens vor Gericht geladen und der Richter verurteilt ihn zu 100 Mark Strafe. Ich stelle hier die Frage, muss der Autofahrer, der zu 100 Mark Strafe verurteilt ist, jetzt diese Strafe bezahlen, wenn er den Richter gut kennt? Oder enthebt ihn das von der Strafe? Muss er die 100 Mark bezahlen, zu denen er verurteilt wurde, wenn zwischen dem Richter und ihm ein Freundschaftsverhältnis besteht? Wir müssen sagen, dass der Betreffende in jedem Fall die 100 Mark bezahlen muss, denn wenn der Richter ihm diese Strafe erlassen würde, würde sich der Richter unglaubwürdig machen. Da hieß es dann schnell in der Bildzeitung, Vettern und Basenwirtschaft. Der Richter wäre unmöglich. Der kann sich das gar nicht leisten, wegen eines Freundes hier von einer gerechten Strafe abzusehen. Selbst ein liebenswerter und liebevoller Richter muss uns verurteilen, sonst ist er unglaubwürdig. Nun ist Gott Liebe auf der einen Seite, auf der anderen Seite bestraft er die Sünde. Wir könnten sagen, das ist ein Dilemma, aber ich freue mich, dass es einen Ausweg gibt. Gott bietet mir Hilfe an durch eine einzigartige Rettungsaktion, und zwar keine abstrakte Hilfe, sondern eine Hilfe in Gestalt einer Person. Diese Person heißt Jesus Christus. Jesus Christus hat die Eigenschaft, dass er niemals etwas verkehrt gemacht hat. Sein Gegenspieler, Satan, hätte das bestimmt an die große Glocke gehängt, aber er kann das nicht tun. Er konnte Jesus nicht ein Vergehen nachweisen. Jesus, Mensch und Sohn Gottes in einer Person, das gab es vorher nie und wird es auch nie wieder geben. Ein einmaliges Geschehen. Johannes 5, Vers 22 und 23. Der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Johannes Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Vers 3. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Wir stellen die Frage, wer war dieses Wort, das alles gemacht hat oder der alles gemacht hat? Vers 10. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Vers 14. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dazu Vers 49, die Aussage von Nathanael: Rabbi, du bist Gottes Sohn. Dieser Sohn Gottes kam auf diese Welt, um uns zu helfen, um dieses Problem zu lösen. Er verließ die Herrlichkeit des Himmels, trennte sich von seinem Vater und kam auf unseren Planeten. Stellen wir uns vor, ein Multimillionär, der in jeglichem Luxus lebt. Eine fantastische Villa, mehrere Autos in der Garage, Dienstpersonal, der alles hat, was ein Mensch sich überhaupt nur wünschen kann. An ihn würde eines Tages das Anliegen herangetragen, bitte sind Sie so freundlich und leben Sie in der Altstadt 3,5 Jahre in einer Bruchbude. Ich könnte mir vorstellen, dass jeder Multimillionär zuerst die Frage stellt, was soll denn das? Warum denn ausgerechnet ich? Und warum eine Bruchbude? Wir kennen ja Bruchbuden. Baufällige Häuser. Es regnet herein. Der Holzfußboden, morsch. Feuchte Wände. Die Fenster entzwei. Die Türen schief in der Angel. Es pfeift durch alle Ritzen. Spinnweben, Mäuse, Ratten. So eine richtige Bruchbude. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat die Herrlichkeit eines Himmels verlassen, um buchstäblich auf die Bruchbude des Universums zu kommen. Er war bereit, hier als Sohn Gottes in Menschengestalt 3,5 Jahre unter Menschen zu leben. Unter denselben Bedingungen, unter denen Menschen auch leben müssen. Er hat hier nicht nur eine Tatortbesichtigung durchgeführt, er war bereit, in allen Dingen das zu erleben, was uns Menschen im täglichen Leben begegnet. Alle Hochachtung, ich habe noch von keinem Wohnungsbauminister gehört, der gesagt hat, so, und ich werde jetzt 3,5 Jahre meiner Dienstzeit in einer Barackensiedlung zubringen, um festzustellen, wie es den Leuten in Baracken zumute ist, damit ich hinterher bessere Wohnungsgesetze ausarbeiten kann. Aber genau das hat der Sohn Gottes getan. Und es heißt nun, dass Jesus mich liebt. Das ist etwas, was mein Herz bewegt. Es gibt ja liebenswerte Menschen und es gibt andere, die ehrlich eingestehen müssen, ich weiß gar nicht, was an mir überhaupt liebenswert ist. Jeder hat sich von mir voller Abscheu abgewandt. Aber ich darf dir sagen, egal wer du bist und welchen Lebensweg du hinter dir hast, es gibt einen, der dich wirklich liebt und der diese Liebe unter Beweis gestellt hat. In 1. Johannes Kapitel 4 wird uns das mitgeteilt. Das sind Aussagen, die man sich immer wieder vor Augen halten muss. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 10. Darin steht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und dieser Sohn Gottes kam in alle Lebenssituationen, in die ein Mensch kommen kann. Und was uns im Leben noch nie begegnet ist, das ist mit Sicherheit Jesus begegnet. Denn es heißt hier in Hebräer 4, Vers 15, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht ist allenthalben gleich wie wir, doch ohne Sünde. Das besagt mir, dass eine Versuchung noch keine Sünde ist. Wenn Versuchung Sünde wäre, dann wäre Jesus Sünder gewesen. Aber aus einer Versuchung kann jederzeit Sünde werden. Jesus Christus, um es ganz genau zu sagen, hätte nie sterben brauchen. Wir wissen aber, dass er gestorben ist. Ein grauenvoller, schmerzensvoller Tod. Hingerichtet wie ein Schwerverbrecher. Er hätte ja sagen können, ich habe ja gar keine Aussicht, dass jemals irgendein Mensch, wenn ich hingerichtet werde wie ein Schwerverbrecher, den Wunsch hat, mir nachzufolgen. Da muss es schon eine andere Todesart geben. So ganz sanft im Bett einschlafen. Oder ein plötzlicher Herzschlag, aber doch keine Hinrichtung als ein Schwerverbrecher. Warum ist Jesus gestorben? Weil er mein Stellvertreter wurde. Die Sündenlast, wenn das die Sünde sein soll, die schwer auf mir liegt und die für mich ewigen Tod bedeutet, diese Sündenlast hat Jesus auf sich genommen und den Tod, den ich verdient hätte, den hat Jesus erlitten als mein Stellvertreter. Der Sündlose litt und starb an meiner Stelle. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 24. Welcher meine Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leib, auf das Holz, auf das ich der Sünde abgestorben der Gerechtigkeit lebe, durch welches Wunden ich heil geworden bin. Ein Unschuldiger ist für mich gestorben. Ich habe mir einmal die Frage gestellt, angenommen, da würde ein Terrorist, bei uns ist das ja nicht möglich, zum Tod verurteilt. Und es käme eines Tages ein hoher Regierungsbeamter und würde mir eröffnen, Sie haben doch einen einzigen Sohn. Sie haben zwar noch zwei Töchter, aber hier gilt nur der Sohn. Wenn Sie bereit sind, dass Ihr Sohn hingerichtet wird, dann erhält der Terrorist Straffreiheit. Sind Sie dazu bereit? Ich habe mir ganz ehrlich die Frage gestellt. Und ich will auch ehrlich eine Antwort geben. Ich wäre dazu nicht bereit. Das würde mir absolut nicht einleuchten. Der Terrorist, der Menschenleben auf dem Gewissen hat, der soll das selbst büßen. Was soll unser Junge da für ihn eintreten, der überhaupt nichts dazu kann, der keinem Menschen etwas zuleide getan hat? Gerechte Bestrafung, aber kein unschuldiges Opfer. Aber genau das hat Jesus getan. Er hat keinem Menschen etwas zuleide getan und wurde wie ein Schwerverbrecher hingerichtet. Pastor Richards, er ist ein betagter Herr, jetzt weit über die 80, hat uns damals während meines Studienaufenthaltes in England etwas aus seinem Leben erzählt, das auch mein Herz bewegt hat. Er war der Erste, der, nachdem das Radio erfunden worden war, den Gedanken hatte, das Wort Gottes über Radiowellen zu verkündigen. Und er tut es heute noch. Arbeitet 150 Radiopredigten pro Jahr aus, obwohl er weit über die 80 ist und obwohl er fast blind ist. Sein Vater war Prediger und Evangelist, viel unterwegs. Sie waren vier Jungs. Harald war der Älteste. Und die Mutter hatte viel Sorgen, viel Kummer. Wenn der Vater daheim war, ging alles gut, aber kaum war der Vater weg, dann machte der Harald seine Dummheiten. Und die Mutter hat ihn immer wieder gewarnt. Sie hat ihn streng bestraft, aber es hat nichts geholfen. Er trieb es immer schlimmer. Und als die Mutter dann eines Tages nicht mehr ein noch aus wusste, rief sie ihren Sohn und sagte, Harald, das will ich dir sagen. Wenn du noch einmal etwas machst, was ich nicht gehört, dann kann ich nicht dir die Schuld geben, sondern ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dann trifft mich die Schuld. Meine Erziehung hat versagt. Und wenn du noch einmal etwas Verkehrtes machst, dann hast nicht du die Strafe verdient, sondern dann wirst du mich mit einem Stock verprügeln. Harald wusste genau, wenn die Mutter etwas ankündigte, dann machte sie das wahr. Und das war entsetzlich. Der Gedanke, ich muss die Mutter verprügeln, 14 Tage hat das ausgehalten. Aber dann vergaß er alles und die nächste Dummheit war begangen. Die Mutter hörte das. Harald kam nach Hause. Die Mutter sagte, Harald, meine Erziehung hat versagt. Nicht du bist der Schuldige, ich bin's. Jetzt gibst du mir Prügel. Hol dir einen Stock. Es dauerte lange, dann kam er mit einem Stöckchen. Die Mutter sagte, das ist ein Stöckchen. Ich habe Prügel mit einem Stock verdient. Es dauerte noch länger, dann kam er mit einem Stock. Die Mutter sagte, hier bin ich. Ich habe die Schläge verdient, nicht du. Ich bin schuldig, ich habe versagt. Und du wirst mir jetzt eine anständige Tracht Prügel geben. Harald, dieser Pastor Richards, der vor uns stand, damals 72 Jahre alt, sagte uns, und es standen ihm Tränen in den Augen, ich hätte im Leben alles fertigbringen können, nur meine Mutter zu verprügeln, das war unmöglich. Ich habe es meiner Mutter gesagt. Du kannst von mir alles erwarten, aber dass ich dich verprügle mit einem Stock, das bekomme ich nie übers Herz. Und ich bestehe darauf, dass du mir jetzt die Tracht Prügel gibst. Und sie ist da vor ihr auf die Knie gegangen und hat gebittet und gebettelt. Mutter, erlass es mir. Das ist das Schrecklichste, was du mir antust. Ich werde es nie fertig bekommen. Ich werde alles tun können. Ich werde dich nie schlagen können. Dann sagte die Mutter, gut, hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass du mit deinem verkehrten Handeln und mit deinem Fehlverhalten buchstäblich jedes Mal Jesus ins Gesicht schlägst? Dass du mitschuldig bist an seinem Tod? Die Mutter holte eine Bibel und Harald las in der Bibel aus Jesaja 53 die Verse 4 bis 7. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Und dieser Junge, die es wirklich schlimm getrieben hat, erkannte zum ersten Mal in seinem Leben, was er Jesus verdankt, beziehungsweise was er Jesus zugefügt hat. Unser Fehlverhalten, dein und mein Fehlverhalten, hat Jesus ans Kreuz gebracht. Wir schlagen ihm buchstäblich ins Gesicht. Nun ist er der einzige Retter. Er sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ich muss also erkennen, dass ich ein Sünder bin. Ich muss wissen, dass es einen gibt, der für Sünder alles getan hat, um sie zu retten. Wie kann ich gerettet werden? Das sind die vier rettenden Schritte. Und wenn wir heute Abend darüber sprechen, dann ist das das wichtigste Thema. Der Gegenspieler Gottes versucht alles, dass Menschen erstens dieses Thema nicht hören, weil er dann verloren hat. Es wird ihm die Maske vom Gesicht gerissen, beziehungsweise, wer es hört, dass es nach Möglichkeit nicht versteht, beziehungsweise, wer es verstanden hat, dass es gar nicht praktiziert. Denn es ist der Weg, wie wir Gewissheit erhalten können, obwohl unser Leben verwirkt ist, dass wir dennoch ewiges Leben bekommen können. Die vier rettenden Schritte, erstens, mein Eingeständnis, ich muss zugeben, ich habe verkehrt gehandelt. Ich bin ein Sünder. Jesus ist nicht für die anständigen Menschen gestorben. Anständige Menschen können mit Jesus nichts anfangen. Die haben überhaupt keinen Bezug zu Jesus. Jesus ist für Sünder gestorben. Das ist gute Nachricht für den, der feststellt, dass in seinem Leben nicht alles in Ordnung ist. Wir wollen ja alle anständig sein, tue Recht und scheue niemand. Wir wollen alle eine weiße Weste vorweisen können. Römer 5, Vers 6, Christus ist ja zu der Zeit, da wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ich kann keine Anständigkeit vorweisen und ich kann mir den Himmel nicht verdienen, weil ewiges Leben ein Geschenk ist. Aber das muss mir bewusst sein. Wir wollen ja alle etwas tun. Wir wollen etwas leisten. Wir wollen etwas vorweisen. Angenommen, es würde jemand kommen und würde sagen, du willst ewiges Leben? Denkbar einfach. Du brauchst nur von Bingen bis Mannheim stromaufwärts im Rhein schwimmen. Heute kann man nicht mehr im Rhein baden gehen, viel zu schmutzig. Aber als ich noch jung war, mein Freund und ich, wir sind damals im Rhein schwimmen gegangen, bei Oppenheim. Wir schwammen gar nicht in den Strom hinaus. Als gute Schwimmer wurden wir selbst wenige Meter vom Ufer abgetrieben. Wenn mir also einer sagen würde, du willst ewiges Leben, dann brauchst du nur von Bingen bis Mannheim Rhein aufwärts schwimmen, dann wüsste ich, das ist aussichtslos. Angenommen, es käme ein anderer und würde sagen, du willst ewiges Leben, das bekommst du, wenn du von Calais nach New York über den Atlantik schwimmst. Da wüsste jeder, aussichtslos. Gibt es da nicht eine andere Möglichkeit, etwas Leichteres? Unsere Situation ist aussichtslos. Wir sind verlorene Sünder und haben den ewigen Tod verdient. Ich stand in Frankfurt im Hauptbahnhof, wollte eine Fahrkarte lösen und erlebte nun, wie ein Amerikaner seine Fahrkarte lösen wollte, aber es fehlten ihm zu dem Geldbetrag, den er für die Fahrkarte hätte bezahlen sollen, 1,50 Mark. Wir würden sagen, lächerlicher Betrag. Aber er hatte keine Mark 50. Und der Beamte, ich konnte das mit anhören, sagte, und er hatte sicherlich recht, was bilden Sie sich ein? Ich kann doch nicht jedem, dem eine Mark 50 fehlt, eine Mark 50 aus eigener Tasche bezahlen. Was denken Sie, wo ich da hinkäme? Sehen Sie zu, wo Sie die Mark 50 hier bekommen. Dieser Mann sprach mich an, er schilderte die Situation und er sagte, mir fehlt eine Mark 50. Ich habe ihm die Mark 50 gegeben. Lächerlicher Betrag, nur eine Mark 50, aber er bekam die Fahrkarte nicht. Und das, was ihm fehlte, musste ich ihm geben. Nun, ich habe es nie wieder bekommen, wir haben uns auch nie wieder gesehen. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich es zurückbekomme. Ich habe es ihm gern gegeben. Er konnte seine Reise antreten. Das, was ihm fehlte, musste ich ihm geben. Wir können mit eigenen Anstrengungen den Himmel nicht erreichen. Wir können da keine Plus-Minus-Rechnung aufstellen. Lieber Gott, so lange deinen Ruhetag gehalten, so lange für dich gearbeitet, so oft den Gottesdienst besucht, meinst du nicht, dass ich ein anständiger Mensch bin, besser als die anderen? Die Rechnung wird nie aufgehen. Uns fehlt etwas, was wir selbst nicht besitzen. Und das können wir erhalten, wenn wir das Geschenk annehmen. Der Amerikaner hätte ja auch sagen können, vielen Dank. Ich habe mir noch nie etwas schenken lassen. Erst recht nicht von einem Deutschen. 1,50 Mark. Schön wäre es, aber ich nehme es nicht an. Dann hätte er keine Fahrkarte bekommen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich muss mein Vertrauen zu 100% auf Jesus setzen. Er ist derjenige, der fehlerfrei gelebt hat, ein Leben, wie ich mir es nur wünschen kann. Er besitzt all die Verdienste, die ich nicht besitze. Eine Rechtschaffenheit, makellos, die er mir geben kann, wenn ich zu ihm komme und dieses Geschenk annehme. Ich muss ihm mein Vertrauen schenken und muss das Angebot annehmen. Wir kennen ja alle Geld. Ich stelle gerade fest, dass ich gar keinen Geldschein einstecken habe. Spielt keine Rolle, wir können es uns vorstellen. Ein 20-Mark-Schein, da mag jemand sagen, das ist ja nur bedrucktes Papier. Grün bedrucktes Papier. Dann wirst du es nicht in die Hand nehmen als Geld. Du kannst ja auch denken, es sieht aus wie echt, vielleicht ist es falsch. Wenn du nicht willst, kann ich dir keine 20 Mark schenken. Wenn ich dir 20 Mark schenken will, dann musst du Vertrauen besitzen in mich, dass ich es ehrlich meine. Zweitens in den Geldschein, dass er echt ist. Aber das Vertrauen nutzt dich nichts, wenn du nicht sagst, vielen Dank, ich nehme die 20 Mark und dann gehören sie dir. Und wenn ich dir 20 Mark schenke, brauchst du mir nichts zurückbezahlen. Du brauchst auch nichts abbezahlen. Es ist ein Geschenk, das dir gehört, wenn du Ja sagst. Ewiges Leben ist ein Geschenk, das mir gehört, wenn ich zu Jesus Ja sage. Drittens, wenn ich ewiges Leben haben will, muss ich Jesus annehmen, nicht nur als Freund und Heiland. Viele wollen gesund werden, weil sie krank sind. Dann brauchen sie einen Heiland. Körperlich krank. Sündenkrank. Geistlich krank. Andere wollen Freundschaft mit ihm schließen, weil das so zum guten Ton gehört und weil die Eltern ja auch viel von Jesus gehalten haben. Ich muss Jesus annehmen als den Herrn und als den Meister. Wir wollen gern die Herren selber sein. Aber es gibt einen, der ist der bessere Herr. Und ich habe zu ihm mein Ja-Wort. Ich habe ihm mein Ja-Wort gegeben. In 1. Johannes 5, Vers 12 heißt es, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn zu 100% hat, hat das ewige Leben zu 100%. Wir könnten das ja auch ein wenig abwandeln und könnten uns einmal überlegen, ob die Rechnung auch aufgeht. Angenommen, ich sage zu Jesus zu 90% Ja, dann habe ich zu 90% ewiges Leben. Ist das ewiges Leben, wenn ich es nur zu 90% bekomme? Ein junger Mann wollte seine Entscheidung für Jesus treffen und er sagte mir, heute nicht, in 3 Jahren. Gut, das ist deine Entscheidung. Dann nimm deine Bibel, schlage das Johannesevangelium auf, er tat das, und ich habe ihn gebeten, dann in Johannes 3, Vers 16 bis Vers 18 zu lesen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und ich forderte ihn auf, mit einem Bleistift oder mit einem Kugelschreiber an den Rand dieses Textes das Datum des Tages einzutragen, drunter zu schreiben, heute nicht, erst in 3 Jahren. Was soll denn das? Ich sagte, ich gebe dir einen guten Rat, du hast eine Entscheidung getroffen. Steh zu deiner Entscheidung und streiche während dieser 3 Jahre Jesus zu 100%. Er sagte, das kann ich nicht. Ich habe Jesus kennengelernt, ich habe verstanden, was er für mich getan hat. Ich liebe ihn, aber ich kann ihn nicht zu 100% streichen. Er wollte 3 Jahre mit seiner vollen Entscheidung für Jesus warten. Er sagte mir, ich will noch etwas vom Leben haben in der Zwischenzeit. Ich sagte, wenn du Jesus nicht zu 100% streichst, hast du ja dein Leben gar nicht zu 100%. Ich streiche ihn zu 50%. Dann betrügst du dich. Ich dachte, du wolltest dein Leben leben. Jesus 50%, dann hast du ja von deinem Leben nur 50%. Ja, das stimmt. Dann streiche ich Jesus zu 80%. Dann hast du aber von deinem Leben erst 80% und die restlichen 20% gehen noch auf das Konto von Jesus. Dann streiche ich ihn zu 95%. Dann hast du von deinem Leben 95% und 5% ist immer noch Jesus da. Das ist das Miserabelste, was du dir ausdenken kannst. Die restlichen 5% Jesus, das bedeutet, egal was du tun willst, der wird überall in den entscheidenden Augenblicken im Weg stehen. Betrüg dich nicht. Streich Jesus zu 100%, damit du dein Leben leben kannst, sonst hast du es ja gar nicht. Er sagte, das ist aber ein großes Risiko. Warum? Ich weiß ja gar nicht, ob ich in 3 Jahren noch lebe. Das ist deine Sache. Das ist ein Risiko drinnen, das musst du tragen. Also ich kann ihn nicht zu 100% streichen, das geht nicht. Ich gebe dir 24 Stunden Bedenkzeit. Am nächsten Abend, nach dem Abendvortrag, sagt er, ich habe es immer noch nicht in meine Bibel hineingeschrieben. Ich kann Jesus unmöglich streichen. Ich habe verstanden, was er für mich getan hat. Und ich habe mir es gut überlegt. Ich sage 100% zu ihm ja. Und zwar sofort. Das war also ein junger Mann, der Vertrauen hatte zu Jesus und der bereit war, Jesus anzunehmen zu 100%. 100% ewiges Leben, 100% Jesus Christus. Anders geht es nicht. Wenn dein junger Mann Motorschaden am Moped hat und er sucht nun die Reparaturwerkstatt auf und spricht mit dem Mechanikermeister, und er sagt dem Mechanikermeister, hier ist das Moped, aber bitte mach nichts am Motor. Wehe, wenn du was am Motor herumbastelst, dann wird der Mechanikermeister sagen, wenn der Motor kaputt ist oder einen Defekt hat, muss ich schon an den Motor heran, sonst brauchst du mir das Moped nicht bringen. Das ganze Moped, nicht ein Teil davon. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das größte Hindernis ist mein Stolz. Bis jetzt war ich der Herr meines Lebens. Und jetzt soll ich mich einem anderen unterordnen? Mein Eingeständnis, ich schaff's nicht, aber es gibt einen, der hat's schon geschafft. Und viertens, ich muss zu Jesus Ja sagen. Da gibt es einen feinen Text, Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Kinder Gottes erben. Sie erben unter anderem ewiges Leben. Wie werde ich ein Kind Gottes? Wenn wir das beantworten, haben wir zugleich die Antwort auf die Frage, wie erhalte ich ewiges Leben? Die Gewissheit auf ewiges Leben. Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus Christus steht vor unserem Leben und er begehrt Einlass. Er will der Herr sein in unserem Leben, aber nicht erzwungenermaßen, sondern ich muss ihm freiwillig mein Ja-Wort geben. Wie macht man das? Da habe ich hier eine Karte. Wir wollen uns mit dieser Karte beschäftigen und wenn ich 2 Vortragsbesucher bitten darf, die Karten durch die Reihen zu geben, jeweils dem ersten, der in der Reihe sitzt, auf dieser Reihe, die geben es dann durch und was übrig bleibt, kann liegen bleiben. Wer will das bitte hier verteilen? Und auf dieser Seite ebenfalls jemand. Diese Karte gehört dir, die darfst du mit nach Hause nehmen. Aber der Inhalt dieser Karte ist so ungeheuer wichtig. Wir wünschen uns ja ewiges Leben. Wir lesen die ganze Karte durch, deswegen können wir gleich beim Anfang anfangen. Wie kann ich Jesus Christus annehmen? Auf der ersten Seite steht: Du kannst Jesus Christus in diesem Augenblick annehmen. Du brauchst nur dieses Gebet beten. Beten heißt mit Gott sprechen. Hier ist ein Glaubensgebet abgedruckt und ich will dieses Glaubensgebet so vorlesen, wie es hier gedruckt ist. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz von Golgatha für meine Sünden gestorben bist. Ich bekenne, dass ich gesündigt habe und vor dir schuldig geworden bin. Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden und mache mich rein. Du hast versprochen, mir meine Sünden zu vergeben, wenn ich sie dir bekenne. Ich glaube, was du sagst. Ich danke dir, dass du mir jetzt alle meine Sünden vergeben hast. Jesus, ich lade dich ein, komm in mein Herz. Du hast versprochen, in mein Herz zu kommen, wenn ich dir die Türe öffne. Ich glaube, was du sagst. Ich danke dir, dass du jetzt in mein Herz gekommen bist. Ich danke dir, dass du mich gehört und angenommen hast. Ich setze nun mein ganzes Vertrauen auf dich, denn du bist mein persönlicher Herr und Erlöser. Ist dies dein Wunsch? Wenn es der Fall ist, bete das Gebet. Ich habe dieses Gebet gelesen. Ich könnte dir jetzt ganz persönlich die Frage stellen: Kannst du den Inhalt dieses Gebetes für dich selbst bejahen? Kannst du dem zustimmen, was hier als Glaubensgebet gedruckt ist? Es ist zwar kein Vaterunser, aber es drückt das Anliegen aus, das uns heute Abend beschäftigt. Die Annahme von Jesus Christus. Wenn du dieses Gebet bejahen kannst, ich habe dieses Gebet schon oft gebetet, und man sollte es nicht einmal im Leben beten, nicht nur einmal, man sollte es täglich beten. Vielleicht nicht unbedingt auswendig gelernt, aber in eigenen Worten formuliert, wenn ich morgens erwache, ehe ich aufstehe, sage ich: Jesus, ich danke dir, Herr Jesus, für den neuen Tag. Sei auch heute der Herr in meinem Leben. Ich lasse es Jesus jeden Tag neu wissen. Man kann ihn ja auch tageweise ausklammern, wenn man bestimmte Dinge vorhat, von denen wir wissen, dass sie Jesus nicht gefallen. Nun, wenn du dieses Gebet bejahen kannst, dann mache ich dir einen Vorschlag, für dich vielleicht sehr ungewöhnlich, aber ich mache trotzdem einen Vorschlag. Wir sollten dieses Gebet beten. Jetzt. Wir wollen ewiges Leben, wir bekommen es nur, wenn wir zu Jesus Ja sagen. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Eine Dame meinte, sie kam nach solch einem Abendvortrag zu mir, das hat sich so angehört, als ob man da zum Beten gezwungen wird. Nein, das soll kein Zwang sein, das wäre das Verkehrteste. Wenn wir jemanden bitten einzutreten, wir haben ja vorhin den Text gelesen, ziehe ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, zu dem will ich eintreten. Wenn wir jemanden bitten einzutreten, dann sagen wir das ja in der Regel laut. Wenn wir es nur denken, komm herein, weiß es der andere nicht. Jesus ist allwissend, sicherlich. Aber warum sollten wir das nicht einmal ihm laut sagen? Und wenn jemand meint, er könnte das heute Abend nicht laut beten, dann darf er es wenigstens still mitbeten. Aber wer immer du bist, ich ermutige dich, wenigstens das Amen dann mit uns laut zu sagen. Wir wollen unser Herz Gott öffnen. Wir wollen unser Herz Jesus Christus öffnen. Frische Luft kann nur durch ein geöffnetes Fenster hereinkommen. Bei einem geschlossenen Fenster gibt es keinen Sauerstoff und manche haben dann sogar noch die Verdunkelung vor das Fenster gezogen, dass überhaupt kein Licht herein kann. Ich mache also den Vorschlag, wem es ein Anliegen ist, der darf, wenn ich dieses Gebet jetzt laut bete, so wie es hier steht, mitbeten. Wer Freude hat, den lade ich ein, das laut zu tun. Und wer meint, er sollte es lieber in seinem Herzen still mitbeten, der sollte das auch tun. Und ich will dieses Gebet auch für mich jetzt laut beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz von Golgatha für meine Sünden gestorben bist. Ich bekenne, dass ich gesündigt habe und vor dir schuldig geworden bin. Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden und mache mich rein. Du hast versprochen, mir zu vergeben, wenn ich sie dir bekenne. Ich glaube, was du sagst. Ich danke dir, dass du mir jetzt alle meine Sünden vergeben hast. Jesus, ich lade dich ein, komm in mein Herz. Du hast versprochen, in mein Herz zu kommen, wenn ich dir die Türe öffne. Ich glaube, was du sagst. Ich danke dir, dass du jetzt in mein Herz gekommen bist. Ich danke dir, dass du mich gehört und angenommen hast. Ich setze nun mein ganzes Vertrauen auf dich, denn du bist mein persönlicher Herr und Erlöser. Amen. Als sterbliche Menschen so beten zu können, ist ein großes Vorrecht. Wir wollen die erste Innenseite aufschlagen. Du hast jetzt gebetet. Damit hast du Jesus Christus in dein Leben aufgenommen. Vielleicht zum ersten Mal oder neu. Man soll es täglich tun. Du bist mit Gott im Reinen und dazu einige biblische Aussagen. Einige nahmen ihn jedoch auf und glaubten an ihn. Da gab er ihnen das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ich werde keinen abweisen, der zu mir kommt. Wenn wir aber Gott unsere Verfehlungen gestehen, dürfen wir darauf vertrauen, dass er es richtig macht. Er wird uns unsere Verfehlungen vergeben und unsere Schuld von uns nehmen. Die Aussage des Wortes Gottes ist deine Gewissheit. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Du hast jetzt Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser angenommen. Damit hast du jetzt auch das ewige Leben. Es ist Gottes Geschenk für dich. Das bedeutet, angenommen, in 10 Minuten wäre ein schweres Erdbeben. So schwer, dass diese Stadt in Schutt und Asche sinken würde. So wie es vor 2 Jahren in China der Fall war, als eine Millionenstadt nur noch ein Trümmerhaufen war. Angenommen, dieses Gebäude würde zusammenstürzen und wir kämen bei diesem Erdbeben alle um. Dann ist es keine Vermessenheit zu sagen, dass wir jetzt die Gewissheit haben, ewiges Leben zu bekommen. Denn die biblische Aussage lautet, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Ein Erdölingenieur, der in allen Teilen der Welt nach Erdöl gebohrt hat, der dieses Gebet gebetet hat mit mir, auch er hatte keine Gewissheit auf ewiges Leben, stelle die Frage, ja, ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben bewusst zu Jesus Ja gesagt. Aber ich habe überhaupt noch kein Gefühl, dass ich jetzt ewiges Leben bekomme. Da haben keine Wände gewackelt, da hat kein Blitz eingeschlagen, da war nichts Außergewöhnliches. Ich muss doch irgendetwas jetzt fühlen, aber ich habe kein Gefühl. Ich freue mich, dass das eine Tatsache ist. Die Tatsache lautet, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Tatsachen sind von Gefühlen unabhängig. Das war dem Ingenieur vollständig neu. Und ich habe ihm erklärt, schauen Sie, ich hatte bisweilen Urlaub. Da war der erste Urlaubstag und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich habe überhaupt noch kein Urlaubsgefühl. Es war aber trotzdem der erste Urlaubstag. Das war eine Tatsache. Die Tatsachen richten sich nicht nach meinen Gefühlen. Manchmal hatte ich den zweiten und dritten Urlaubstag immer noch ohne Urlaubsgefühl. Es war trotzdem Urlaub. Ich hatte auch schon Geburtstag und hatte kein Geburtstagsgefühl und hatte trotzdem Geburtstag. Tatsachen sind von Gefühlen unabhängig. Ich weiß noch sehr gut, wir waren auf dem Standesamt, dann die kirchliche Trauung, dann war die Hochzeitsfeier. Und als wir dann alleine waren, meine Frau und ich, sagte ich zu meiner Frau, ob du mir das jetzt glaubst oder nicht. Wir sind verheiratet, aber ich habe noch gar kein Gefühl danach. Und sie sagte, stell dir vor, mir geht's genauso. Tja, verheiratet und noch kein Gefühl danach. Wir waren aber verheiratet. Tatsachen sind von Gefühlen unabhängig. 2 und 2 = 4. Das brauche ich doch nicht fühlen. Der Ingenieur sagte, wenn mir das nur meine Mutter erklärt hätte. Ich war immer der Meinung, wie viel ich fühlen müsste. Jetzt begreife ich, das ist eine Tatsache. Ich habe zu Jesus ja gesagt, gut, auch wenn ich es nicht fühle, großartig. Ich habe ewiges Leben. So einfach ist das. Das hätte mir früher gesagt werden sollen. So einfach ist das. Gefühle können kommen, wenn sie nicht kommen, ist es trotzdem eine Tatsache. Und ich freue mich, dass diese Dinge nicht von Gefühlen abhängig sind. Wir können mit den besten Gefühlen aufstehen morgens. Aber wenn dann das Schuhband reißt, ist das gute Gefühl weg. Vielleicht gibt es ein gutes Frühstück, dann haben wir wieder ein besseres Gefühl. Aber weil wir uns verspätet haben, versäumen wir den Bus und wir haben wieder ein schlechtes Gefühl. Und wir kommen ins Geschäft und werden ausgeschimpft, noch schlechter das Gefühl. Und dann lobt uns jemand, dann haben wir wieder ein gutes Gefühl. Wenn diese Dinge von Gefühlen abhängig wären, dann wäre das eine Berg- und Talfahrt. Aber das sind Tatsachen. Die zweite Innenseite. Durch dein Gebet hast du Jesus Christus im Glauben angenommen. Was ist in diesem Augenblick geschehen? Erstens, Christus vergab dir alle deine Sünden. Das ist ein besonderes Vortragsthema. Zweitens, Christus kam in dein Leben und lebt jetzt in dir. Drittens, dadurch bist du jetzt ein Kind Gottes. Der Ingenieur wollte wissen, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Doch, es kann auch etwas passieren. Es ist denkbar, dass Kinder enterbt werden. Oh, sagte, das begreife ich. Die müssen es aber dann schon schlimm treiben, wenn Kinder enterbt werden. Jesus kann mich auch enterben, wenn ich bestimmte Dinge nicht erfülle. Aber wenn ich sie erfülle, bin ich ein Kind Gottes und Kinder Gottes erben ewiges Leben. Viertens, Christus schenkt dir Kraft und Gehorsam, ein besonderes Vortragsthema. Fünftens, Christus schenkt dir ewiges Leben. Jesus Christus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, das Leben im Überfluss. Ich habe euch dies gesagt, damit euch meine Freude erfüllt und eure Freude vollkommen wird. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Befehle beachten. Die Rückseite, täglich ein neuer Sieg. Ein Leben des Sieges liegt vor dir, wenn du die 4 Siegesbedingungen anwendest. Sprich täglich mit Gott, bete täglich. In der Bibel lesen, lies täglich. Erzähle anderen von Jesus, erzähle täglich. Gehorche Gott in allen Dingen, gehorche täglich. Meine Entscheidung. Ich anerkenne Jesus Christus heute öffentlich als meinen Herrn und Erlöser und nehme seine Vergebung für meine vergangenen Sünden an. Mit seiner Hilfe will ich in Übereinstimmung mit seinem Wort leben. Name, Ort, Datum. Viele schreiben hier den Namen auf das Blatt. Wenn ihnen Zweifel kommen, ja, habe ich denn nun Jesus mein Ja-Wort gegeben, ja oder nein? Da steht's schriftlich. Kein Zweifel. Wenn mal das Gefühl nicht da ist, hier steht's. Ein Studienrat, Kirchenorganist, hatte Abendvorträge besucht. An einem Sonntagvormittag kam er mit einer ganzen Liste von Fragen. Ich hatte ihn eingeladen, bitte kommen Sie, wenn Sie Fragen haben. Und ich sagte, wissen Sie, ehe Sie mir Ihre Fragen stellen, muss ich Ihnen die allerwichtigste stellen. Was ist das für eine? Stellen Sie sich vor, Sie würden ganz plötzlich sterben. Haben Sie jetzt die Gewissheit auf ewiges Leben? Nein, die habe ich nicht. Sie können die Gewissheit bekommen. Wie? Und ich ging mit ihm dieses Thema durch. Bei dem Gebet sagt er, wissen Sie, das Gebet, jeder Satz ist für mich geschrieben. Mir ist die Sache so ernst und so wichtig, ich werde die Augen schließen und die Hände falten und bitte Sie, mir Satz für Satz laut vorzubeten, ich will das laut nachbeten. Und als wir dann beide Amen gesagt hatten, weinte dieser Mann, er schämte sich seiner Tränen nicht. Und er sagte, stellen Sie sich vor, ich habe jetzt Gewissheit auf ewiges Leben. Zum ersten Mal habe ich in meinem Leben zu Jesus Ja gesagt, bewusst. Ich bin Kirchenorganist, ob Sie es glauben oder nicht. Keiner innerhalb und außerhalb der Kirche hat mich jemals angesprochen, ob ich Gewissheit habe auf ewiges Leben, geschweige denn, dass jemand gekommen wäre und hätte mir gezeigt, wie ich diese Gewissheit bekommen kann. Ich bin der glücklichste Mensch. Für mich fängt ein neues Leben an. Ich werde Ihnen das nie vergessen, dass Sie mir diese Frage gestellt haben und mir diesen Weg gezeigt haben. Aber er sagte schließlich, hier kann ich meinen Namen nicht hinschreiben. Warum denn nicht? Ich habe einen leiblichen Bruder in Hannover, den werde ich jetzt besuchen. Ich habe meinen Besuch schon angekündigt. Mein Bruder hat auch keine Gewissheit auf ewiges Leben. Das Erste, was ich tun werde, werde mit ihm über dieses Thema sprechen. Und wenn ich ihm dann dieses Blatt in die Hand gebe und mein Name steht drauf, kann ich es ihm ja nicht mehr geben. Oh, wenn es nur deswegen ist, Sie können Blätter bekommen, so viel Sie wollen. Als ich diesen Studienrat dann hinterher wieder traf, erzählte er mir freudestrahlend, das war das wertvollste Gespräch, das ich jemals mit meinem Bruder geführt habe. Stellen Sie sich vor, er war bereit, dieses Gebet zu beten. Er hat auch Gewissheit auf ewiges Leben. Ist es Vermessenheit, Gewissheit zu haben auf ewiges Leben? Nein, die Bibel sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Verdienen kann man sich ewiges Leben nicht. Man kann es nur als Geschenk annehmen. Und ich war früher auch der Meinung, ich könnte das verdienen. Abarbeiten, gute Werke. Aber es ist viel einfacher. Großartig. Und ich meine, dafür sollten wir Jesus jetzt von Herzen danken. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du die Dinge so einfach gemacht hast, dass jeder begreift, worum es geht. Ich danke dir für dein Angebot. Ich danke dir für die Möglichkeit, die jeder von uns hat, zu dir Ja zu sagen, zu 100%, damit du uns 100% ewiges Leben schenken kannst. Habe Dank für alle, die es heute zum ersten Mal getan haben. Habe Dank für uns, die wir das Ja-Wort zu dir erneuert haben. Habe Dank, dass die Gewissheit, ewiges Leben zu erhalten, keine Vermessenheit ist. Ewiges Leben ist untrennbar mit dir verbunden. Dafür danken wir dir. Amen.